Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser letzten Episode des Jahres 2024 darf ich einen Gast begrüßen, der sich sehr auf Wein versteht, aber auch aufs Kochen. Er ist ein echter Tausendsasser. Sein Name ist Christian Stahl. Und er ist nicht nur für seinen preisgekrönten Wein bekannt, sondern auch als Sternekoch. Und das alles mitten in Franken. Bei ihm trifft feinster Wein auf erstklassige Küche. Und das Spannende dabei ist, er ist Autodidakt. Und das ist eine Kombination, die in Deutschland so kaum oder gar nicht zu finden ist. Christian nimmt uns mit auf seine Reise vom jungen, revoltierenden Wilden bis hin zum Macher der Weine wie Silvaner oder Müller-Thurgau zu international gefeierten Stars gemacht hat. In seinem Restaurant gibt es keine halben Sachen. Jedes Gericht wird auf den Punkt zum Wein abgestimmt und nicht andersrum. Und dann kommt da noch sein unternehmerischer Wagemut ins Spiel. Heute erzählt er, wie man Innovation und Bodenständigkeit vereint, warum gute Planung der Schlüssel zu allem ist, was seine Küche mit feinen Aromen und einer Portion Pragmatismus einzigartig macht und warum er keine Paprika mag und Tofu bei ihm nicht in die Küche kommt. Klingt spannend? Ja, dann bleibt dran und freut euch auf das Gespräch mit Christian Stahl. Aber vorher gibt's noch ein bisschen Werbung. Woran denkst du, wenn du Südtirol hörst? Bei mir sind es dann sofort die wunderbaren Berge, diese beeindruckende Natur, aber auch das Essen, das gehört einfach dazu. Und nicht irgendein Essen, sondern hergestellt aus richtig guten, ehrlichen Produkten. Stell dir vor, knackige Äpfel, die an sonnigen Hängen in der klaren Bergluft reifen. Oder Wein, der seit Generationen in kleinen Familienbetrieben gemacht wird, voller Charakter und Geschmack. Und dann die traditionelle Milchproduktion, Käse, Mozzarella, Ricotta, Joghurt, Butter, alles frisch, nachhaltig, mit echter Hingabe produziert. Du merkst einfach, da steckt Leidenschaft und Natur drin. In Südtirol sagt man Qualität fürs Leben. Das bedeutet, dass die Produkte nicht nur gut schmecken, sondern auch im Einklang mit der Natur entstehen und es um echten Genuss geht, der gleichzeitig nachhaltig ist. So, und wenn du gerade nicht in Südtirol sein kannst, dann findest du Produkte aus Südtirol ganz bestimmt auch in deiner Nähe. Schau mal vorbei auf südtirol.info und entdecke selbst, was Südtirol so besonders macht. Hier nochmal die Webseite suedtirol.info. So, und jetzt geht's los mit Christian Stahl. Und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Herzlich willkommen, Christian Stahl.
Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hamburg, für dich eine gute Stadt? Kommst du gerne mal raus aus deinem, ich meine, ihr wohnt ja eher so ländlich, oder?
Wir wohnen maximal ländlich. Also da, wo wir privat wohnen, gibt es nur ein Haus, das ist unseres. Und dann gibt es erstmal zwei Autominuten nichts.
Und wie ist es so für dich in der Großstadt? Bist du froh, wenn du wieder weg bist?
Nee, überhaupt nicht. Ich mag Hamburg sehr, sehr gerne. Ich finde es eine wunderbare Stadt mit all seinen Facetten von schick bis so ein bisschen sticky über diese Hafenszene. Wir haben heute schon eine Hafenrundfahrt auch gemacht. Ganz tolle Eindrücke immer wieder und man kann sich hier nicht satt sehen und es wird niemals langweilig, hierher zu reisen.
Wir sitzen übrigens heute im Café Lorenz in der Schanze. Das nächste Sterne-Restaurant ist ja auch nur 50 Meter entfernt.
Heißt?
Jellyfish.
Ach, Jellyfish. Da habe ich jetzt gerade erst zwei 6-Liter-Flaschen für irgendeine Party oder Küchenparty oder sowas hingeschickt.
Ach so, ja, das ist doch gut. Kann ich dir gleich nochmal zeigen, ist hier direkt um die Ecke. Der Stefan fehlt mit seinem Laden. Ja, also.
In meinem Umfeld, ja, bei uns sind es vielleicht 700 Meter bis zum nächsten und 12 Kilometer bis zum übernächsten Sterne.
Das ist aber auch eine ziemliche Dichte.
Ja.
Ja, wie kommt das denn eigentlich? Wie kommt denn das eigentlich bei euch da so? Kulinarische Hochkultur da?
könnte man fast so vermuten. Ja, der eine ist ein sehr guter Freund von mir und das andere gehört uns. Ja. Das ist bei uns auf dem Weingut. Von daher haben wir in der Tat eine sehr hohe Sternedichte. In Rothenburg ob der Taube ist noch eins, in Sommerhausen ist noch ein super Sterne-Restaurant. Von daher haben wir im direkten Umkreis bei uns dort im südlichen Teil Frankens vier Stück mitten im Weinbaugebiet. Ist eigentlich sehr toll dort.
Das klingt gut. Wie weit ist denn Rothenburg ob der Taube entfernt von euch eigentlich?
25 Minuten.
25 Minuten nur?
Nicht mal ganz. 25 Kilometer. Oh, sowas.
Ja. Okay, das direkt ist ja...
Wir sind ungefähr auf halber Strecke Würzburg, Rothenburg ob der Taube, direkt an der A7 gelegen. Mhm. Das heißt, von der strategischen Position sind wir eigentlich top gelegen.
Man kommt bei euch vorbei und man kann auch ruhig anhalten.
Ja, die A7 geht Nord-Süd und die A3, diese Frankfurt-Nürnberg-Verbindung, die ist 20 Minuten im Norden und die A6, die Stuttgart-Nürnberg-Verbindung, ist 20 Minuten im Süden.
Also ihr wohnt ländlich, aber Top-Anbindung.
Eigentlich ja.
Ja, aber hier nach Hamburg seid ihr jetzt mit der Bahn gekommen?
Immer.
Ja,
ne? Das ist ein Direktzug, das können die.
Den Stress will man sich auch nicht geben, oder?
Nee, das ist auch, ich fahre hier 3:30 von Hamburg aus.
Und bist du auch ein Bahnbasher? Oder
überhaupt alles? Nicht.
Geht es dir auch so? Wenn ich Bahn fahre, läuft das immer?
Das würde ich jetzt immer nicht sagen, weil wir haben heute noch eine Fahrt nach Hause. Und ich habe auch schon, wir haben auch schon Richtung Usedom, wo 8,5 Stunden kolportiert wurden, fast 12 gebraucht.
Und da steigst du aber auch ein paar Mal um. Das ist aber auch echt blöd.
Ja, und deswegen sage ich, Direktzug, kein Problem, das können die. Einmal umsteigen ist ein Risiko, zweimal umsteigen ist dumm. Mhm. Also von demjenigen, der es so nutzt.
Ja, sollte man nicht machen. So, aber jetzt kommen wir mal zu dir. Wenn man sich das anguckt, wenn man sich deinen Steckbrief anguckt, ne, stolpert man ja sofort, weil Winzer und Sternekoch ist extrem selten. Wie viel gibt es von denen in Deutschland? Aktive Winzer und Sternekoch?
Ich wüsste nicht, dass es jemanden gibt.
Ja. Bist du so einer, der ganz besondere Leistungen bzw. Erfolge feiert?
Sagen wir so, von nichts kommt nichts, heißt der Energieerhaltungssatz der Physik, auf Fränkisch übersetzt. Also das Thema war natürlich jetzt nicht nur zu sagen, was gibt es in ganz Deutschland bisher noch nicht und das versuche ich dann zu schaffen. Das wäre der falsche Ansatz, weil daraus kann man nur eine gewisse, da kann man einen Ehrgeiz, aber keine Leidenschaft daraus entwickeln. Mhm. Also man muss schon hinter der Sache, die man macht, zu 100.000% stehen. Ich komme ja aus dem Thema Wein. Ich habe das gelernt, nachdem ich Abitur gemacht habe. Habe ich Winzer gelernt, weil ich gedacht habe, dann habe ich mal was Handfestes in der Hand, bevor ich irgendwas Sinnloses studiere und dann danach nicht weiß, was ich damit machen soll. Und habe dann gedacht, okay, Winzer, das ist ein handwerklicher Beruf, dauert 2 Jahre. Habe mich damals gar nicht so brennend interessiert. Es war eine Verbindung durch meine Eltern. Die hatten 0,8 Hektar Weinberge oder vielleicht waren es dann auch schon 1 Hektar Weinberge im Taubertal, selber angelegt damals.
Ja. Und da hast du auch immer schon mitgearbeitet?
Man muss das immer so sehen. Also im Taubertal oder generell im Weinbau in Franken gibt es verschiedene Situationen. Es ist entweder zu heiß oder zu kalt. Es ist immer meistens sehr steil, unkomfortabel. Und zu dieser Zeit, als ich mit zarten 14, 15 da immer wieder mal, ich wurde dann, musste
hat
dann
man nicht, andere Hobbys, verstehe ich.
Erstens das. Zweitens gab es noch kein iPod.
Ja.
Kann sich heute keiner mehr vorstellen, hieß bei uns Walkman.
Ja.
Und es dauerte noch 2 Jahre, bis der Radio am Discman Walkman
gab.
Später.
Gab es noch nicht
Discman? Nein, ich bin 46.
Okay.
Discman kam später.
Ich hab übrigens gestern, muss ich ganz kurz erzählen, gestern habe ich irgendwie eine Beschreibung gesucht. Kennst du das, wenn man Beschreibungen sucht von irgendwelchen technischen Geräten und nicht mehr weiß, du bist bestimmt so ein ordentlicher Typ, du weißt genau, wo das ist. Wir haben aber irgendwie 3 Schubladen. Auf jeden Fall ziehe ich immer auf und weiß immer nicht, was es ist. Und was springt mich an? Der Walkman und der Discman. Ich sammle sonst eigentlich nichts, aber die habe ich aufbewahrt.
Ja, ich bin da nicht ein ordentlicher Typ, sondern ich bin da wie der klassische deutsche Ingenieur. Ich schmeiße die Bedienungsanleitung weg, bevor ich das Gerät ausgepackt habe, in völliger Selbstüberschätzung, das auch so hinzubekommen und Google anschließend, wie es gehört.
So, ja. Okay, aber du sagst aber einfach nur, nee, wir wollen ein papierloses Haus haben. Ne? Deshalb sonst, ja. Aber entschuldige, ich wollte, also es gab den Walkman. Ja gut, dann gab es einen Walkman, ist doch gut.
Ja, aber die Batterien hielten ja nur 4 Stunden und das war ja 8 Stunden Dauer.
Ah, okay.
Und die Unterhaltung zwischen meinen Eltern und den Rentnern, die damals noch mitgeholfen haben, war jetzt auch nicht so, dass das wirklich in irgendeiner Weise einen 14-Jährigen oder 15-Jährigen interessiert hätte, weil es dann doch meistens um verwandtschaftliche Verhältnisse oder wer hat welchen Acker von wem gepachtet ging. Also würde mich heute noch nicht interessieren. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, Winzerlehre mache ich mal, geben alle Ruhe. Ich kann parallel in meinem sozialen Umfeld bleiben. Und
geben alle Ruhe ist auch gut. Ja, aber das hat man ja echt so gemacht. Ne?
Ja, natürlich.
Jetzt, der Junge muss ja erstmal was machen. Ne?
Genau.
Hauptsache er macht was.
Genau.
Hauptsache er hängt nicht rum.
Ja, sag, okay, das wäre damals zu dieser Zeit, als ich schulisch und mit dem Arbeitsleben sozialisiert wurde, war das nicht denkbar. Das gab es nicht. Diese Option bestand nicht. Das mit dem Sabbatical und den freiwilligen Jahren, das kam später erst. Bei uns gab es die Möglichkeit, entweder eine Lehre machen oder studieren. Aber nichts machen ging nicht. Das stand nicht zur Debatte. Und es war auch ganz gut so.
Ja.
Zumal man muss auch sagen, ich habe dann Fachabitur gemacht und mein Burnout-Level war schon auf einer sehr niedrigen Schwelle. Ja, also ich habe, glaube ich, den schlechtmöglichsten Schnitt beim Abitur hingelegt, der rechnerisch möglich war. Das heißt, ich habe schon das Lernen und die
Vorbereitung. Was ist denn das Schlechteste?
Ach, ich glaube 3,5, 3,6 oder sowas müsste es gewesen sein.
Okay, war ich auch nicht weit davon entfernt. 3,3.
Ja.
Aber das ist so lange her.
Also ich hatte aber in Chemie komisch, damals, ich hatte in Chemie eine 5 im Abitur, in der Abiturprüfung.
Hat aber auch mal ein bisschen was mit Wein
knappe
zu tun. Knappe
5, ja. Und mein Lehrer hat damals gesagt, er hätte mir durchaus auch eine 6 zugetraut. Ich hatte aber komischerweise dann während des Studiums 1,0. In allen Fächern, wo ich während der Schule gescheitert bin. Ich habe dann nach Abitur mit 3, irgendwas, danach mit 1,2 Diplom-Ingenieur abgeschlossen.
Hast du es dem Lehrer nochmal gezeigt dann?
Nee,
weil... Ja, also nur gezeigt, nicht gezeigt. Da standst du drüber.
Da stand ich wirklich dann drüber.
Ja.
Ja, ja. Und wenn ich überlege, der Mathe-Lehrer, der mich damals in der 8. Klasse durchfallen hat lassen, wegen Mathe im Gymnasium, der gesagt hat, es hätte sowieso keinen Wert, der ist mittlerweile derart hochgradig dement, dass es wahrscheinlich auch nichts mehr bringt.
Das hat keinen Wert. Ja, ja. Ich meine, das überlegen sich Lehrer eigentlich, was die den Kindern manchmal sagen?
Wobei ich ihm, diesem Lehrer würde ich niemals unterstellen, dass das seine Strategie war, aber möglicherweise hat es bei mir in der Rückschau auch dann einen gewissen Ehrgeiz geweckt.
Umkehrschub dann.
Es war immer so, wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, das geht nicht, dass ich darin eine gewisse Aufgabe gesehen habe.
Okay, ja, das ist gut.
Und das war dann auch, ich meine, ich habe dann Winzer gelernt, danach habe ich gedacht, okay, ich habe das dann sehr, sehr gut abgeschlossen, ich glaube auch mit 1,1 oder sowas, diese Ausbildung und habe mir dann gedacht, okay, dann studiere ich das jetzt noch, wenn ich was gefunden habe, was mir Spaß macht und weil ich dann eben während der Ausbildung, während der praktischen Ausbildung gesehen habe, dass hinter diesem so unglaublich langweiligen, unkomfortablen Beruf eine Handwerkskunst steckt, die mit so vielen kleinen Parametern und Stellschrauben versehen ist, dass eben nicht stupides Arbeiten ist, sondern dieses Vorausplanen und dieser Umgang mit der Natur dazu führt, am Ende ein perfektes Produkt zu erzeugen.
Aber wie bei allem, man kann es so und so machen, ne?
Genau.
Ja, also ich glaube, so wie man auch kochen kann, so und so.
Und das Kochen war dann in der Folge irgendwann der nächste Schritt natürlich. Meine Eltern haben damals schon Hochzeiten in kleinerem Maße als heute durchgeführt und hatten eigentlich damals relativ schnell den Fokus in Richtung Gastronomie gefunden,
ja.
Was ihnen Spaß gebracht hat. darüber dann eben diesen Wein verkauft. Und dann habe ich mit der völligen Überzeugung, ohnehin niemals scheitern zu können, mit meiner Frau zusammen damals nach dem Studium begonnen, zuerst sonntags so ein bisschen eine kleine Open-Air-Gastronomie im Hof zu machen.
Studium, habe ich jetzt was nicht mitbekommen?
Weinbau und Önologie habe ich
studiert. Hast du dann studiert?
Hast du studiert,
genau. Okay, das
habe ich studiert und in sehr kurzer Zeit auch nicht beendet, sondern abgeschlossen.
Ja.
Ist ja immer ganz wichtig. Naja, auf jeden Fall habe ich das abgeschlossen dann. Meine Frau hat in der Zeit ihre Ausbildung eher in die wirtschaftliche Richtung gelegt.
Ja.
Mit Steuerrevisionswesen, Betriebswirtschaft, diese Sachen. Und dann sind wir beide nach Auernhofen zurückgekommen und haben begonnen, das Weingut wachsen zu lassen.
Aber das war dann auch schon klar, dass ihr das macht? Oder wann war denn das klar?
Sagen wir so, was mir sehr geholfen hat, war natürlich, dass wir, dass der Stuart Pigott über uns geschrieben hat, bereits während des Studiums, 2003er Jahrgang, das war dann also 2004, ein Jahr bevor ich fertig geworden bin. Mit, und das gibt natürlich Motivation und Anschub.
Okay.
Er hat damals in der FAZ über uns geschrieben, über diese Art, wie wir Müller-Thurgau machen, Silvaner, und dass wir eben einer dieser jungen, wilden Winzer sind, die wirklich jung und wild sind und nicht dieses Attribut nur benutzen, um irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Oder wie der Stuart immer sagt, die Geschichte muss neu sein, sie muss besonders sein und zumindest 51% wahr.
Und das ist schön. Den kenne ich noch nicht. 51% war.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und so war das, dass das natürlich einen Wahnsinnsantrieb damals und Motivation gegeben hat, etwas gefunden zu haben, was man ganz offensichtlich besser kann oder sehr gut kann. Und dann haben wir gesagt, komm, wir lassen mal die Fläche wachsen.
Ja.
Und sind dann, haben das vergrößert auf 2,5 Hektar, immer mit dem Wissen oder der Selbsteinschätzung, ohnehin niemals scheitern zu können. Das wäre immer die völlige Überzeugung damals.
Da darfst du auch nicht drüber nachdenken, oder?
Nee, aus heutiger Sicht, wenn man dann mal Kinder hat, ist das nochmal was anderes. Da würde ich nicht mehr so offensiv reagieren wie damals vielleicht. Wir haben ja einfach immer straightforward und nicht zurückblicken. Und das war natürlich jetzt rückblickend betrachtet genau richtig, weil es sehr, sehr gut geklappt hat. Haben dann Keller gebaut und haben unseren Fokus erstmal auf das Thema Weingut gelenkt, haben aber relativ schnell auch gemerkt, dass es gar nicht so blöd ist, wenn man einen sehr, sehr gut funktionierenden Gastronomiebetrieb parallel noch betreibt, um auch den einen oder anderen Euro zu haben, um das, was man rechts ausgibt, von links vielleicht finanziert zu bekommen.
Wenn man das hinbekommt. Ich meine, andere Stimmen sagen wiederum, du kannst dich nicht zweiteilen. Du kannst nicht beides perfekt machen oder gut machen. Widerlegst du ja. Oder ihr.
Ja, aber der Tag hat ja auch mehr als nur 8 Stunden. Und also er hat nicht nur mehr als 8 Stunden, sondern was man vor allem lernt, ist Zeitmanagement.
Mhm.
Und das ist eine unserer großen Stärken im Betrieb, Zeitmanagement, nämlich keine Sachen zu machen, die ungeplant sind und die einen unnötig viel Zeit kosten und auf die Nerven gehen.
Das heißt, ihr geht extrem diszipliniert vor.
Ja, einmal das und sehr gut planbar.
Mhm.
Also okay. Ich habe halt mehr als einen Termin am Vormittag und auch mehr als einen Termin am Nachmittag. Und nur weil ich um 9 Uhr einen Friseurtermin habe, heißt es nicht, dass ich um 10 Uhr nicht den nächsten haben kann.
Nee. Also es ist ja auch immer die Frage, wie kommt man selber damit klar? Nicht? Also die einen brauchen es komplett strukturiert.
Ja.
Ich glaube auch, dass es dann leichter ist. Ja, weil dann hast du nämlich das auch, dann hast du den Berg möglicherweise, den andere vor sich haben, komplett nebeneinander, nicht hochgestapelt, sondern nebeneinander liegen und sagst, okay, eins nach dem anderen und ich kann vielleicht auch mal 2 Sachen zugleich machen, aber viele sehen ja immer nur den Berg vor.
Das zum einen, dann ist es natürlich so, Wein und Kulinarik sind untrennbar für mich miteinander verbunden.
Ja.
Wir haben schon in dieser Zeit, wo wir gastronomisch noch gar nicht so aktiv waren, haben wir bereits an die 1-, 2- und 3-Sterne-Restaurants in Deutschland geliefert und die als Kunden und auch als Freunde gewonnen.
Und dann durftet ihr da natürlich auch immer essen.
Dann durften wir
oder häufiger
essen.
Mal.
Ja, oder sind dort essen gegangen, weil es uns interessiert hat, weil es uns natürlich, weil ich gesagt habe, es muss stilprägend für unsere Weinstilistik sein, was der kongeniale Partner das Essen von den Weinen erwartet als perfekte Ergänzung, weil ich es einfach immer wieder gemerkt habe, im Idealfall ist 1+1 dann mehr als 2. Mhm. Und das war dann natürlich dann der erste Anspruch. Dann haben wir gesehen, okay, wir schaffen dieses Wachstum und dieses Neuanlegen von Rebflächen, dieses Neu-Dazubekommen von tollen Rebstücken im Steilhang von alten Reben schaffen wir nur dann, wenn wir das Ganze auch irgendwie innerbetrieblich so ein bisschen finanzieren können. Und haben natürlich gemerkt, dass das Thema Hochzeit auf dem Weingut ein super Thema für uns ist, wo wir selber sehr viel Spaß dran haben, wo wir das Thema Wein in Szene setzen können, wo wir die Kulinarik aber auch mit Barbecue, hausgemachte Pasta und solchen Sachen sehr gut in Szene setzen können. Und haben dann da den nächsten Fokus drauf gelegt, als das mit dem Weingutswachstum schon sich gut verselbstständigt hatte. Und mittlerweile war es dann so Richtung 2015, 2016, dass wir dann schon so 40, 50 Hochzeiten gemacht haben pro Jahr.
40, 50, ja, das ist aber, da habt ihr aber Volldampf gehabt dann am Wochenende.
Ja, mittlerweile, also wir versuchen heuer die 60 zu knacken.
60?
Ja.
Wow.
Also das heißt Freitag, Samstag.
Wow. Aber als ihr denn damit angefangen habt, nicht? Ich meine, ihr habt ja dann in dem Sinne keine Ausbildung gehabt zu kochen.
Nee.
Ja? Also ihr habt das rein autodidaktisch dann
komplett
gemacht.
Komplett.
Und euch das dann auch angeeignet. Und ich meine, in der Küche wissen wir ja nun, braucht man ja nun auch sehr viel Struktur und Zeitmanagement, Planung. Gut, das ist euch natürlich zugute gekommen, ne? Weil ihr da so rangegangen seid.
Erstens das und zweitens mal bin ich natürlich an die ganze Geschichte zuerst mal technisch rangegangen. Zuerst war meine Frau in der Küche und ich war mehr im Service bei dieser Sonntagsgastronomie.
Ja.
Habe aber schon immer noch ein Auge aufs Fleisch gehabt, weil das war ein eher technischer Prozess. Dadurch, dass wir sehr früh mit Sous-Vide-Garn begonnen haben.
Okay.
Da gab es diese Sous-Vide-Becken noch nicht zu kaufen. Aber mir hat dieses Gar-Verfahren eingeleuchtet, weil wir keinen zweiten Kombidämpfer hatten im Restaurant.
Ja.
Konnten wir uns nicht leisten. Und da der immer mit Gemüse belegt war oder mit Kartoffeln, brauchten wir fürs Fleisch eine alternative Garmethode. Und da bin ich dann auf dieses Thema, habe ich irgendwo mal gehört, mit diesem Sous-Vide gekommen und habe mir dann ein Vakuumiergerät gekauft. Und dann haben wir in alten Glühweinkochtöpfen, die wir markiert haben, dass es genau 60 Grad steht, haben wir Sous-Vide gegart. Und das hat super funktioniert.
Ja, sehr gut. Man muss ja nur erfinderisch sein.
Absolut.
Ne?
Absolut. Und da war dann natürlich diese technische Seite von meinem Studium natürlich ganz gut.
Ja.
Den Rest haben wir uns natürlich selber angeeignet. Ja. Und dann haben wir immer noch gute Leute wieder als Mitarbeiter dann auch gehabt, die auch immer wieder Input mitgebracht haben. Und so wächst das Ganze bis 2015, dass wir das erste Mal dann, dass ich dann gesagt habe, als es mit den Hochzeiten lief, zu diesem Zeitpunkt war ich dann schon in der Küche, weil Leon und Lea, unsere beiden Ältesten, damals schon auf der Welt waren. Die sind 2010 geboren. Da haben wir dann so in diesem Zeitraum, ich glaube 2012, haben wir so ein bisschen die Rollen getauscht. Dass meine Frau dann mehr ins Backoffice, in die Planung gegangen ist, Personal und Paare, Besprechungen und so Sachen. Und dann habe ich, als ich gemerkt habe, dass das Konzept mit den Hochzeiten sehr gut ausgetüftelt ist.
Also es war dann also quasi fast nur Hochzeitscatering. Also, aber
das war zu dieser Zeit nur
Hochzeit. Wenn ihr jedes Wochenende zwei hattet, jo, gut. Achso, ja, ist ja sommerlastig. Stimmt.
Ja, ja.
Stimmt. Jedes Wochenende zwei.
April bis Ende Oktober.
Und was gab's da so? Was war das beliebteste Viergang-Menü? Hast du das noch drauf?
Naja, das
oder also ist es das
die, immer?
Ja.
Das Prinzip ist immer, wir starten meistens mit sowas wie Panzanella in einer Bowl und dann noch ein Schaumsüppchen als Vorspeise. Ja. Als Zwischengang gibt es meistens einen gebratenen Fisch mit einem Risotto Ja. Auch immer so ein bisschen saisonal, ob Spargel,
Süßwasser Salz, oder Salz, was macht ihr da?
Mit Zander meistens.
Zander, ja.
Waldpilz, Risotto, solche Sachen. Hauptgang machen wir in der Regel als Live-Cooking mit Barbecue, Smoker und hausgemachte Pasta aus dem Parmesan. Das heißt, wir haben vom Smoker was Geschmortes durch. Ja. Vom Grill haben wir dann so Flapsteaks rosa gegrillt und Pasta, haben wir eine eigene Pastamaschine irgendwann mal vor ein paar Jahren gekauft mit so Bronzematrizen und kochen die Pasta frisch. Und das funktioniert bei den Hochzeiten super. Und als das komplett gut stand und wir dann auch wieder einen neuen Mitarbeiter noch mit dazu bekommen haben, haben wir gesagt, okay, jetzt sind Kapazitäten da. Jetzt machen wir in der Vinothek mal noch 5 Gänge für Kunden, die mal Weine von uns auch zu einem anderen Menü probieren wollen. Die können sich da anmelden, immer nur gegen Voranmeldung.
Und, okay, ja, ja,
und das haben wir vom gleichen Pass dann immer zwischen in den Pausen bei der Hochzeit geschickt. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert.
Aber da ist wirklich Logistik das Top-Thema, ne? Wie kriege ich das eigentlich dahin?
Timing und so weiter. Das, aber das haben wir wirklich, das war gar kein Problem und es hat sehr gut funktioniert. Und daraus ist das Fine Dining Restaurant entstanden.
Ist das ja klar, ist ja die logische Konsequenz.
Haben wir dann so 2-3 Jahre gemacht, weil ich gesagt habe, in dieser Zeit, wir haben es ja mit dem gleichen Service wie die Hochzeit, mit der gleichen Spülküche, mit der gleichen Küchenmannschaft betrieben. Und ich habe gesagt, wenn das Fine Dining Restaurant, wenn da 4 Leute sitzen oder 6 Leute sitzen, dann ist es super. Wir können denen einen tollen Abend machen und es kostet uns kein Geld, wenn da keiner sitzt.
Ja.
Weil es die gleiche Mannschaft war.
Aber kann das sein, dass es dir auch schnell langweilig wird?
Möglicherweise.
Ja, ne, so ein bisschen. Ja. Hört sich so ein bisschen so an.
Ja.
Nee, aber du denkst da ja auch praktisch, wie du sagst. Also, wenn die da sitzen, das kostet uns kein Geld, wenn da keiner sitzt, weil wir machen das eben mit. Und das heißt, ihr seid nicht darauf komplett angewiesen, sondern es ist ein nettes Beiwerk.
Ja, absolut. Ich habe mich damals immer drüber gewundert, mit wie viel Chuspe Gastronomen, junge Gastronomen, sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und mache ein Restaurant auf. Ich sage, wo soll denn da bitte ein Gast herkommen? Das ist ja völlig irre. Wenn du, ich meine, wir haben dieses Fine Dining Restaurant auf Grundlage einer großen Gästedatenbank aus dem Weingut und eines großen Marketingvolumens aus dem Weingut ja quasi befüttert. Und was uns wahnsinnig viel geholfen hat, war dann Corona. Da hatten wir bereits 2 Hauben im Gomio. Die waren dann mal zum Testen da. Das war natürlich für uns auch wieder so ein Antrieb, zu sagen, toll, das wird wahrgenommen, wird gut wahrgenommen. Und während Corona war es dann so, dass wir so am Nachmittag, war ich mit meiner Frau zusammengesessen und es stand 2 Wochen später die kulinarische Jungweinprobe an oder 3 Wochen später. Das war immer eine fixe Veranstaltung, immer 19. April in diesem Zeitraum. Und wir kamen da frisch aus Stockholm zurück. Auf jeden Fall sind wir zurückgekommen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich befürchte ja wirklich, dass sich da heuer keiner dazu anmeldet, weil die alles so verunsichert. Und
wäre ja auch gar nicht gegangen, ne?
Es wäre dann im nächsten Schritt auch nicht gegangen. Nee, weil es hat. Und das war dann so, dass wir... Ich glaube, der 28. März war, als der Söder Bayern die Gastronomie verriegelt hat, dass wir am 27. März dieses Live-Cooking auf YouTube, wir schicken euch 6 Flaschen Wein und die 5 Gänge als Food-Package nach Hause, das erste Mal online gestellt
haben. So früh wart ihr?
Ja, ja.
Wow.
Ja. Ja, aber das lag daran, weil wir das völlig aus der Hüfte gemacht haben.
Okay.
Wir hatten gerade mal ein Menü stehen. Ich habe das, und das ist immer das, was vielleicht auch uns so immer ein bisschen ausgezeichnet hat. Wir haben eine Idee und es dauert keine 12 Stunden, bis es umgesetzt ist.
Aber dann seid ihr aber auch, deine Frau und du, seid ihr auch ein super Team wahrscheinlich, ne?
Das sowieso, aber wir sind vor allem halt sehr schnell und wir fangen nicht an. Es ist keiner von uns beiden derjenige, der Bedenkenträger, sag ich mal. Und das war dann in der Folge immer das große Problem, wenn man das versucht hat, mit Partnern zu machen. Die haben gesagt, ja, aber wenn du da...
Die wissen immer alle, was schief gehen kann, ne?
Wenn du dann Schweinekotelett verschickst,
ja.
Wo sind da die Nährwertangaben drauf? Dann sage ich, wir haben Corona, sind das hier kein Mensch.
Interessiert keine Sau im Moment.
Kein Mensch.
Und, na gut, aber so ein bisschen war das Thema ja, erinnere ich noch, Verpackung und Kühlen, das war ja schon, Verpackung konntet ihr?
Aber da war es ja noch kalt.
Da war es noch kalt, stimmt. Ja.
Das war alles gar kein Problem.
Hast du
und,
recht.
Und das war überhaupt kein Problem. Und das Tolle dran war, mein Betriebsleiter im Weingut, der hat so, als dann der Söder zugesperrt hat und wir mussten dann, ich glaube, wir haben da 400 Kochboxen verschickt in der ersten Runde, es war irre, mit jeweils 8 Tüten oder sowas.
Ja.
Mit einem Vakuumiergerät. Und er stand dann da vor diesen ganzen Kisten und sagte, alle machen Kurzarbeit, wir machen Langarbeit. Und dann,
ja.
Und dann, und dann hatten wir diese Koch-Events online und irgendwie auf YouTube, wir haben das dann mit einem professionellen Filmer dann gemacht und davon haben wir heute noch ganz viele Gäste, die dann darüber gekommen sind und ich weiß nicht, wer darüber geschrieben hat, weiß ich bis heute nicht, aber wir hatten plötzlich über 5000 Zuschauer auf YouTube.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie muss das ja auch kommen.
Ja, es war wohl in der einen oder anderen Zeitschrift gestanden und online und wir haben über Instagram beworben und scheinbar hat Instagram das als besonders neue Geschichte gesehen.
Aber es war wahrscheinlich wirklich tatsächlich so, weil ihr so früh wart. Ja. Ne? Die anderen waren doch am Nachdenken, was machen wir denn eigentlich und kam... Gut, ich weiß, einige waren auch schon schnell, aber das ist schon extrem schnell. Ja?
Wir waren da ganz schnell und hatten da 5000 Zuschauer und wir hatten davor noch ein Weißbier getrunken, weil wir das eigentlich gar nicht alles so ernst genommen hatten und haben noch gesagt, was erzählen wir denn jetzt eigentlich? Und haben dann aus geplanten 2 Stunden wurden dann, ich glaube, fast 4 Stunden kochen mit den Leuten. Ergebnis war, alle waren saumäßig betrunken.
Ja.
Und ich hatte aber, weil wir noch 10 Minuten Zeit hatten, meinen Webmaster angerufen und habe gesagt, du sag mal, kannst du eigentlich bei uns im Shop einen Gutscheincode einstellen mit 20%?
Ja, ja.
Oder mit 25%. Und habe damals dann...
Also das war live quasi.
Davor, kurz davor.
Live während ihr schon... Davor, ja, okay.
Und wir sind gestartet und ich habe gesagt, so, jetzt heute wird es ein schöner Abend und ich erwarte von euch, dass ihr die 6 Flaschen austrinkt. Mhm. Und... Wenn ihr sie austrinkt, dann ist der Kühlschrank leer und dann könnt ihr mit 25% Rabatt mit dem Gutscheincode gib mir 25, könnt ihr bestellen bei uns.
Jetzt bin ich gespannt.
Und dann haben die Gäste das offensichtlich untereinander in ihrem Freundeskreis geteilt.
Okay.
Und mein Handy sollte eigentlich dem Produktionsleiter dazu dienen, dass er die Kommentare auf Instagram kommentiert.
Ja.
Und er musste die ganze Zeit so machen.
Ging aber nicht, weil
die Bestellungen.
Weil leider PayPal bei dir immer aufpoppte oder so die Bestellung. Oder
ja. Und es waren dann irgendwie, und es war halt auch zeitlich gut gelegen wegen Ostern. Und wir hatten da so eine wahnsinnig tolle Resonanz, dass heute immer noch Gäste ins Restaurant kommen und sagen, sie haben mit uns gekocht und jetzt wollten sie sich das mal live angucken.
Ja, aber das ist ja auch eine Bindung, weißt du? Man hat ja auch, wir haben das zusammen in Corona-Zeiten gemacht. Da haben wir zusammen gekocht und auch die eine oder andere Pulle getrunken. Ja, ich meine, das verbindet doch. Das ist ja wie langjährige Freundschaft.
Absolut. Und wir hatten wirklich 99% Top-Rückmeldung.
Ja, cool.
Ja, super. 1%.
Aber das Weißbier wurde fortan immer getrunken vorher, ne?
Ja, das war... Wir haben dann sogar Podcasts gemacht.
Ja. Ja, kannst ja weiter moderieren jetzt.
Nee, wir haben einen Podcast gemacht und der ist daraus entstanden damals, dass wir zu viert waren und gesagt haben, wenn wir Podcast machen, dann hat es den Nebeneffekt, dass wir uns treffen können.
Ja, ja, ja.
Und dass es geschäftlich ist. Das war, so ist es entstanden.
So.
Dann war das aber auch ganz gut.
Das machen wir ja bei dem anderen Podcast, bei Vinyl und Wein gerne, weißt du? Da treffen wir uns, haben Musik dabei, klar, Vinyl und immer ein paar Pullen Wein, auch immer so 5, 6 und laden uns immer gerne jemanden ein, der irgendwie schon mal Musik gemacht hat oder ein bisschen, ja, populärer war da oder da. Das ist auch schön.
Gibt es ja in Hamburg fast keinen.
Da gibt es in Hamburg nicht so viele, nee, wir müssen jetzt mal ins Ausland.
Und ist dann Vinyl und Wein ein Thema, dass es wirklich um Schallplatten geht oder geht auch anderes Medium?
Naja, Wenn du jetzt hier mit deiner Kassette aus dem Walkman kommst, kriegen wir die auch irgendwie abgespielt, okay. Ja? Aber eigentlich geht es um Vinyl. Also wir spielen richtig von Vinyl.
Also es soll Musik sein, die gepresst wurde.
Ja. Achso, machst du selber Musik auch noch?
Nö.
Achso, ich dachte, das machst du auch noch.
Da bin ich, fotografieren ist ein Thema.
Ja?
Musik bin ich talentfrei.
Okay, geht mir genauso. Aber jetzt aber nochmal die Frage, warum wart ihr denn mit eurem Wein, warum gehörtet ihr da zu den jungen Wilden? Was habt ihr anders gemacht? Oder neuen Wilden?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war in dieser Zeit in einem Alter, in dem es nicht so viele Junge gab. Die etablierten Betriebe in Franken, die waren alle so ungefähr in dem Alter, vielleicht ein Tick jünger als ich jetzt.
Ja. Die Etablierten?
Die Etablierten damals, die waren alle so...
Ach so, in dem Alter, die, ja, okay.
Ja. Hm. Und deren Kinder noch zu klein.
Ah, okay. Die konnten noch keinen Scheiß machen. Die konnten noch nichts Neues einführen.
Ich war halt damals schon in gewisser Weise unangepasst. Das hat mir vor allem auf dieser Schule, auf der ich war, in Triesdorf, was... sehr, sehr konservativ war, hat mir das eher Probleme gemacht, weil ich halt immer mit zerrissenen Hosen, gefärbten Haaren und so weiter unterwegs war.
Du? Ja, ja. Du siehst halt so artig aus.
Ja, aber nur, weil ich Angst um meine Haare habe. Also das war damals schon so, dass ich optisch eher unangepasst war. Okay. Für die damaligen Verhältnisse war das schon...
Also Rock'n'Roll.
Der gewaschene Punk.
Oder gewaschene Punk, okay. Ja, ja. Und so waren auch die Weine.
Ja, und? die Weine waren eigentlich sehr akribisch und komplett ohne Botrytis, ganz fein selektioniert. Immer der Fokus auf diese Präzision und diese Frucht herausarbeiten, die Rebsortentypizität, die Salzigkeit, dafür, wo eben das Taubertal und Maintal auch steht und diese Eleganz, gleichzeitig aber diese Länge und das Reifepotenzial. Und das war das, was ich damals eben versucht habe, in den Fokus zu setzen, Weine zu machen, die nicht dünn sind, aber von denen man auch 2-3 Gläser trinkt, ohne dass sie einem auf die Nerven gehen.
Wie bist du denn beim Trinken diszipliniert? Also das heißt, gibt es bei dir auch feste Zeiten, wann du Wein probierst, trinkst oder wie läuft das ab?
Ja, absolut. Absolut. Da bin ich sehr diszipliniert. Also es gibt urzeitliche Grenzen, vor denen nicht.
Ja, und die wäre?
Ja, also normalerweise Sonnenuntergang.
Ja.
Im Sommer, früher, aber auf jeden Fall nach der Arbeit. Jetzt.
Du bist ganz froh, dass jetzt Zeitumstellung war?
Nee, nicht.
Jetzt wird es ja früher dunkel, meine ich.
Nee, aber sagen wir so: Wenn ich jetzt im Weinkeller bin oder wenn wir unsere Sensorik unten haben, wir haben jetzt ganz neu, also früher haben der Max und ich das Weingut im Wesentlichen innerbetrieblich zusammen organisiert. Meine Frau das Büro, der Max von Dungern und ich den Rest innerbetrieblich und die Weinberge. Jetzt haben wir mit dem Dominik Diefenbach noch einen Önologen dazu bekommen, der, ich glaube, 2 oder 4 Semester hinter mir studiert hat. Und wir kennen uns zufälligerweise auch noch aus Geisenheim. Und jetzt sind wir so ein Dreiergestirn. Wir haben schon zweimal die Woche so Verkostungsrunden, wo wir die Weine probieren, wo wir drüber sprechen, in welche Richtung wollen wir gehen, was müssen wir machen, welche Entscheidungen sind zu treffen. Und da wird nicht mal ein Milliliter runtergeschluckt. Mhm. Weil das eine ist Genuss und das andere ist Beruf.
Ja. Ja. Okay. Na ja, gut, das muss man dann auch klar trennen, ne? Weil sonst.
Ja, das bringt nichts.
Verschwimmt das alles.
Ja, ja. Das sitzt man zu nah an der Quelle.
Ja, ja. Ist gefährlich.
Ist das so? Ja, ja, ja. Ja,
klar. Was macht ihr primär?
Also wir machen, sagen wir mal, zu 97% Weißwein.
Ja.
Weißwein und Sekt.
Weißwein und Sekt,
das ist perfekt bei uns im Gebiet. Wir haben heiße Tage, kalte Nächte oder kühle Nächte, je nach Lage. Im Taubertal sind es kalte Nächte. Kalte Nächte bringen unheimlich viel Frucht, erhalten die Säure, schaffen diese Salzigkeit, diese Eleganz. Für Rotwein braucht man heiße Tage, warme Nächte. Das ist bei uns nicht als Voraussetzung gegeben, sondern eben genau das andere. Das heißt, bei Weißwein und Sekt haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in diesem deutsch-klimatischen Raum, deutschsprachig-klimatischen Raum, sage ich mal.
Ja.
Bei allen anderen Sachen sind wir natürlich auch ein Stück weit austauschbar. Mhm. Deswegen haben wir uns auf dieses auch konzentriert, weil wir da zwingend sind. Wir haben sowohl internationale Rebsorten um Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, aber auch die fränkischen Klassiker um Silvaner Müller, Thurgau, Scheurebe.
Mhm. Ihr habt natürlich die Fläche extrem erweitert.
Genau, ja. von 2 auf über 200 Parzellen.
Ja, und da habt ihr natürlich dann auch komplett andere Sorten angepflanzt, ne? In der Zeit.
Ja, wir haben in jedem Frostjahr immer wieder auch Parzellen mit dazugenommen, unterjährig, die dann andere Winzer abgestoßen haben, die einfach kaputte Rebstöcke dann drauf hatten und wo wir ein großes Potenzial von der Fläche drauf gesehen haben und vom Boden, haben dann mit Rebsorten experimentiert wie Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Als internationale Rebsorten, weil das Thema Export natürlich dann auch schon parallel für uns ein wichtiges war, weil wir diese Internationalisierung der Marke vorantreiben wollten.
Okay.
Haben dann zwischenzeitlich auch 14 Exportländer beliefert.
14?
14, ja. Haben uns jetzt aber auf den europäischen Exportmarkt fixiert.
Und welche Länder sind da so am spannendsten? Hätte ich jetzt kein
Gefühl. England, Dänemark.
Skandinavien ist auch ganz spannend, ne, für euch, ja.
England, Dänemark ist toll. Österreich, Tschechien. So, alles, was man auch relativ schnell mal erreichen kann, ist wichtig.
Ja.
Weil wir einfach doch auch gelernt haben, wichtig ist, dass also Export funktioniert dann, wenn man auch regelmäßig am Markt
ist. Muss schon Präsenz vor Ort zeigen, ne? Und Japan und USA und so weiter kann man machen, aber dann ist man ja auch erstmal ein bisschen weg.
Ja, ich war da schon bestimmt 10-12 Mal in Amerika.
Mhm.
Habe das ganze Land bereist, habe da auch unglaublich viel für unser Restaurant, für die Küchenstilistik mitgenommen und da natürlich wahnsinnig viel Input auch bekommen. Wir haben schon in New York gekocht, beim Witzigmann-Preis, in Philadelphia, Chicago, überall. Ja.
Ja, da müssen wir jetzt mal den Bogen wieder zurückdrehen, nämlich, weil du hast gesagt, dann haben wir Fine Dining, das Fine Dining-Restaurant gemacht, aber da sind wir gerade rübergekommen, da sind wir dann zum Wein gegangen.
Kam dann irgendwann der Mirko mit ins Spiel, mit dem ich mittlerweile das Fine Dining, im Fine Dining die Küche und die Menüs mache und die Konzeption, so die Küchenkonzeption mache. Und wir hatten dann irgendwann, nachdem wir die zwei Hauben bekommen haben, überlegt, ob denn das Thema Stern etwas sein könnte, was wir hinbekommen. Dann hatten wir zwischenzeitlich
Die Küche.
Zwischenzeitlich 3,5 Fs im Feinschmecker bekommen, was uns natürlich schon mal auch einen tollen Hinweis gegeben hat dafür, dass wir wohl doch auf einem ganz guten Weg sind, weil das schon eine Bewertung ist, die auch schon bei den Tophäusern eine ganz gute ist. Und dann haben wir das versucht zu forcieren und es hat auch sehr schnell geklappt dann. Das war natürlich für uns sensationell.
Ja, super. Naja, ich meine, und du sagtest aber Küchenstil, da habt ihr immer, hast du auch immer mal geschaut, hast dich dann auch immer ein bisschen umgetan und inspirieren lassen. Wie würdest du den heute beschreiben, deinen Küchenstil oder euren Küchenstil?
Also wir sind immer fokussiert auf die saisonalen Produkte, die es im Moment eben gibt. Tendenziell immer heimische Produkte, aber immer auch offen, also wir sind keine Dogmatiker. Ich muss jetzt nicht auf Pfeffer verzichten, nur weil es bei uns keinen Pfefferanbau gibt.
Gibt auch mal einen Salzwasserfisch.
Ja, natürlich. Ja. Wenn ich Lust drauf habe, dann machen wir auch das.
Ja. Und bei den Techniken, da konntest du dir sicherlich viel abschauen, ne? Weil du das vorhin auch sagtest, Thema Technik.
Zweifelsohne. Wir haben, wenn du in New York in eine Küche reinspazierst, die 2x2 Meter groß ist, plus Gastraum 4x4 Meter groß, dann siehst du, wie sich da geholfen wird. Ne, weil da natürlich auf ganz kleinem Raum, mit der sehr teuer ist, wird dann sehr effizient gearbeitet und sehr effizient organisiert. Und in jeder Küche, in der ich war, egal wie gut oder schlecht sie war, habe ich immer etwas mitgenommen. Weil mein Credo sowohl im Weinbau als auch in der Gastronomie und in der Kulinarik immer war, es gibt keinen, der so schlecht ist, dass er mir nicht nur was lernen kann.
Das ist interessant. Das habe ich noch nie gehört so.
Ja, weil es so ist. Jeder
Du kannst natürlich auch von denen, die Fehler machen, was lernen.
Genau. Ja. Jeder hat
und jeder hat irgendwas, eine Sache, die er gut kann. Genau,
irgendeine Herangehensweise hat jeder, wo ich mir denke, das ist gar nicht so dumm.
Ja,
und
stimmt.
Das ist bei uns im Betrieb immer das Credo, diese Offenheit und niemals diese Selbstverliebtheit, dass man das sagt, ich habe die und die Auszeichnung, jetzt müsste ich ja schon irgendwie nur noch bei 2 Sternen zugucken oder irgendwie sowas. Das wäre so diese selbstverliebte Logik.
Das funktioniert nicht. Nein. Nee, das stimmt. Aber dann kam der Stern.
Ja,
und das war...
Das war für uns natürlich
eine
unglaubliche Sache, weil wir darauf so intensiv und akribisch hingearbeitet haben. Und dass das dann auch geklappt hat bei uns da auf dem Land, war natürlich sensationell für uns. Als Bestätigung für das ganze Team.
Naja, für das ganze Team und wie du ja auch sagtest, also die Region ist dann ja schon hochkulinarisch oder kulinarisch affin. Oder von wo, was würdest du sagen, von wo kommen eure Gäste? Ich meine, was nehmen die für Distanzen auf sich? Die kommen
alle nicht aus der Region.
Die kommen alle, ja. Okay.
Also wir haben Regionen, kommt darauf an, aus dem Weltall betrachtet sind wir natürlich alle auf einem kleinen Fleck, aber dass die nächsten Gäste, wir haben natürlich auch einige Gäste direkt aus dem Umfeld, aber davon kannst du natürlich bei dieser geringen Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte, wie wir gelernt haben, bringt das nichts.
Kannst du kein Restaurant bespielen, das geht nicht. Würzburger sind natürlich ganz wichtig für uns, die alles, was um Würzburg herum ist, weil es das nächste Ballungsgebiet ist. Rothenburg sind auch einige Gäste her, aber dann eben viel Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, München. Regensburg.
Ja.
Überall, wo wir mit unseren Weinen stark sind, kommen auch Gäste und auch viel, immer wieder auch aus Hamburg, die an der A7 anhalten.
Auf der Durchreise sind,
und, dann sehen, da haben wir nur 3 Kilometer. Oder
habt ihr denn auch Zimmer?
Ja.
Ja?
Wir haben in Auernhofen gibt es 16 Doppelzimmer und was wir vor allem haben, ist Erwin und sein Shuttlebus, der die Gäste gratis von den Pensionen abholt, wenn sie um Auernhofen herum sind und auch nachts wieder hinbringt.
Da muss man sich keine Sorgen machen, dass man da mal doch noch ein Glas trinkt. Ein Glas mehr.
Ja, das ist bei uns so. Deswegen habe ich auch dieser These vehement widersprochen, dass in 2024 der Weinkonsum zurückgegangen ist, weil die Leute weniger Wein trinken. Das ist Quatsch. Das kann ich in jedem Service kann ich das bei uns widerlegen, weil wir so lange nachschenken, bis der Gast sagt, er möchte nicht mehr. Weil wir die Weinbegleitung immer so haben, wenn jemand sagt, er möchte nochmal, dann kriegt er nochmal. Es muss nie jemand vor dem leeren Glas sitzen und das ziehen wir durch bis zum Ende. Und wenn er 2,5 Flaschen trinken will, dann ist es auch seine Verantwortung. Ich meine, der ist jetzt keiner besoffen, meistens. Aber es gibt immer Ausnahmen, aber es ist in der Tat so, wenn die Gäste das 0-1-weise bestellen müssten bei uns. Und wir haben natürlich eine super kalkulierte Weinbegleitung, weil es die Weine vom Weingut sind und weil wir natürlich nur zu unseren Weinen kochen. Das ist natürlich auch das Thema bei uns, dass wir dieses Thema gedreht haben. Wir haben keinen Sommelier, der Weine zu unserem Essen aussucht, sondern wir konzeptionieren zur Aromastruktur, zur Textur der Weine, konzipieren wir die Gänge.
Und das ist natürlich auch nicht nur toller Inhalt, ne, sondern auch tolles Storytelling. Ne?
Genau.
Und das ist natürlich auch die Geschichte, die dann auch die Aufmerksamkeit weckt. Und man sagt, da muss ich aber wirklich mal hin. Ne? Da müssen wir mal vorbei.
Ja, und mir ist das von Anfang an eigentlich logisch vorgekommen, weil ich gesagt habe, wir können in der Küche so viel leichter zu dem Wein kochen, als dass wir einen Wein suchen müssen, der perfekt zum Essen passt.
Das finde ich das Tolle, dass ihr seid ja nicht am Reißbrett geplant, sondern ihr seid ja wirklich organisch dann gewachsen.
Es hat sich entwickelt.
Ja, entwickelt, und wie du ja auch erzählt hast, da gab es keine Bedenkenträger, einfach mal machen. Und exakt. Es wurde gemacht und wieder gemacht. Und was macht ihr denn als nächstes noch?
Also was wir momentan auf jeden Fall nicht machen, das war auch ganz klar, als wir den Stern bekommen haben, dass wir diesem Wahnsinn verfallen, zu meinen, bloß weil wir einen haben, müssten wir jetzt versuchen, zwei zu bekommen. Es gibt momentan in Deutschland 270 Einsterner und nur 50 Zweisterner und nur 10 Dreisterner. Das sieht man, dass die Kurve eben nicht linear verläuft, sondern exponentiell. Und dementsprechend sehen wir das auch nicht bei uns, dass das jetzt momentan das Ziel ist, sondern wir sind sehr happy damit, wie wir das jetzt machen und wollen die Qualität halten, natürlich immer noch steigern, die Qualität. Das ist jetzt momentan das Ziel, wollen im Weinbau und im Weingut vor allem die Qualität jetzt nochmal steigern, dass am Ende immer weiter die Qualität versuchen zu verbessern und das Gesamtkunstwerk zu verfeinern.
Würdest du auch sagen, das ist Kunst, was man da macht? Also
Kunsthandwerk.
Kunsthandwerk, ja. Weinbau und Kochen und
ja,
Kochhandwerk.
Man darf es auch immer nicht.
Man darf es nicht übertreiben, nein.
Ja, man darf sich selber auch nicht zu wichtig nehmen. Am Ende kommen die Gäste zu uns, um eine Overall Experience zu haben von einfach einem herzlichen Gastgebertum, das authentisch und echt ist, über die Räumlichkeiten, über diese Konzeption, dass wir zu den Weinen, die wir selber erzeugen, kochen. Wir beackern einen Bereich der Gastronomie, der jetzt fernab der Operninszenierung ist.
Es gibt ja immer so ein bisschen gerade hier in Hamburg wurde ja mal der Vergleich gemacht, nicht, dass wir auch die Hochküche eigentlich auch mit, ähnlich wie die Hochkultur, Oper und so weiter, subventioniert werden sollte.
Ja, das hat ich glaube, der Kevin Fehling mal gesagt. Und diese Idee, die fand ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so blöd, weil es natürlich schon so ist, dass es in gewisser Weise in diesem Bereich der, sagen wir mal, Top 20 natürlich schon eine Darstellung von deutschem Kulturgut oder ein Erhalt und Verfeinerung von deutschem Kulturgut ist. Die Frage ist halt immer nur, und das macht es wieder kompliziert, wie weit willst du da gehen,
genau.
Darf es wirtschaftlich sein und so weiter? Und das wird ja dann gerade bei uns immer alles sehr gerne versucht zu bürokratisieren. Deswegen glaube ich, dass es die Idee gut ist, die Umsetzung unmöglich. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Naja, man hat es ja hier aber auch gerade in Hamburg mal so gesehen, dass ja unser Bundeskanzler, der zum Fischbrötchen in Hamburg einlud und Macron in Paris eben entsprechend anders auftischen lässt. Und dass das eben schon der Break ist. Ja.
Deutsches Problem.
Ja, das ist ein deutsches Problem und man will das ja auch gar nicht so weit nach vorne schieben. Ich glaube, wo man auf die Küche stolz ist, spielt sie in anderen Ländern und bei uns, glaube ich, auch zumindest in der Politik keine so große Rolle. Oder man muss sie immer nach vorne schieben.
Ach, es gibt ganz, ganz viele Politiker, die sich ganz intensiv mit Kulinarik und Wein beschäftigen, aber nicht offiziell.
Das wollte ich gerade sagen, nicht offiziell, ja.
Das ist das Problem.
Und man sollte sich ja auch lieber nicht erwischen lassen in einem Fine-Dining-Restaurant, in einem teuren Fine-Dining. Man sollte sich ja eher unter das Volk mischen.
Ja, natürlich ist es immer ein schmaler Grat zwischen Neidkultur und gelebter Esskultur. Aber wie gesagt.
Ja, da muss ich ja mal fragen, welche Politiker essen denn bei euch am liebsten oder gerne? Habt ihr Politiker bei euch zu Gast oder ist das wird das nicht erzählt? Jetzt gebe ich schon die Antwort vor.
Generell bin ich da sehr diskret, was unsere Gäste betrifft. Aber ich kann sagen, dass wir...
Der Söder kommt schon gern mal.
Der war in der Tat noch nicht bei uns.
Was?
Der war noch nicht bei uns, aber wir hatten schon...
Das ist auch ein Franke, oder nicht eigentlich?
Das ist ein Franke, aber der ist ja eher in München zugange. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also herzlich willkommen wäre von meiner Seite. Wie gesagt, also ich nenne bei sowas immer keine Namen und so weiter, weil es gehört ja auch zur zum Gastwirttum dazu, dass man da eben dezent ist.
Ja. Es hätte ja sein können, dass ihr auch offiziell mal was ausgerichtet habt für die Landesregierung oder sowas. Das darf man dann ja erzählen.
Ja, wir hatten letztens sogar einen Videodreh und einen Image-Dreh mit dem Landratsamt, wo wir jetzt einen neuen Landrat haben. Das kann man dann erzählen, weil das ist nämlich sogar online für Frankens Mehrregion, so nennt sich das Ganze. Das war ein ganz toller Videodreh und der neue Landrat ist vor allem ein unglaublich, nicht nur ein netter Typ, sondern ein unglaublich fähiger junger Landrat jetzt, der, glaube ich, für unsere Region unglaublich was bewirken kann und wird. Da wird viel mehr auf kommunaler Ebene entschieden als auf Bundesebene. Ich glaube, da, wenn die kommunalen Politiker hinter ihren Gastronomiebetrieben stehen, ist es noch viel wichtiger, als ob der Scholz jetzt ein Fischbrötchen isst oder nicht.
Es ist nur so ein schönes Beispiel. Ja, ja. Obwohl, Fischbrötchen ist natürlich Kulturgut, will ich gar nichts gegen sagen. Ich liebe Fischbrötchen. Was müsste man dir mitbringen als Gastgeschenk, damit du dich freust?
Weißwein oder Champagner oder deutschen Sack,
der super gemacht ist. Hast du selber?
Ja, aber ich probiere
immer. Du musst gerne, ja auch immer probieren, ja.
Ja, wir trinken ganz viel toll gemachte Weißweine und Sekte von Kollegen aus, meistens aus Deutschland eigentlich. Ich bin großer Fan von deutschem Wein. Deswegen habe ich gerade vorhin gesagt, Champagner oder Sekt. Ich mag sehr, sehr gerne deutschen Sekt, der mit diesen Rebsorten und nach dieser Herstellungsmethode von Champagner gemacht wurde. Weil das natürlich schon irgendwie ein Stil ist, der mir sehr gut gefällt und wo wir seit einigen Jahren ganz intensiv dran arbeiten, um das Ganze bei uns auf dem Weingut in dieser Stilistik auch hinzubekommen.
Was ist denn bei euch im Fine Dining Restaurant der Bestseller? Was ist denn das, was ihr nicht von der Karte kriegt oder immer wieder im Menü habt?
Das sind die Fagottini. Wir machen Fagottini mit Amalfi-Zitrone, Bergamott und brauner Butter gefüllt. Momentan mit Belpa-Knolle und Vershon-Soße. Das ist, und da gibt es verschiedene Varianten.
Was für eine Knolle war das? Das habe ich nicht.
Belpa-Knolle.
Was ist das nochmal?
Belpa-Käse ist so eine Schweizer Hartkäse-Spezialität.
Ah, okay, ja.
Es wird so wie Trüffel gehobelt. Gibt nochmal so eine Salzigkeit. Das ist etwas, was wir schon immer in irgendeiner Form entweder als Beilage zu einem Huhn oder als Solitär als Gang haben, weil das die Gäste immer wieder toll finden.
Und was ist dein präferiertes Gericht, wenn du dir so eins nur aussuchst? Ich sag jetzt nicht das letzte. Sondern das, was bei dir auch am meisten Achso, Moment, sag mal momentan.
Momentan ist es das, wir haben einen Saibling, den temperieren wir unter der Folie, so ein bisschen mit Minzöl mariniert.
Minze,
um so eine kühle Ätherik reinzubringen. Ja. Der wird so gegart bis 40 Grad ungefähr.
Ja.
Dazu gibt es Quittenpüree, nur ein bisschen aus dem eigenen Garten. Schwarzwurzel mit einer Schwarzwurzel Mayonnaise. Die Schwarzwurzel Haselnussmayonnaise.
Haselnussmayonnaise. Ja,
also die Schwarzwurzel schön knackig, eine Haselnussmayonnaise, ein Haselnusskrokant, geröstete Haselnüsse und eine Haselnuss-Hollandaise dazu.
Mhm. Klingt gut.
Ja, und also alle unsere Gerichte sind so konzipiert, dass sie nicht, also es soll am Ende immer schmecken.
Die sollen auch nicht verkopft sein.
Ja, nicht verkopft. Es geht bei uns auch nicht darum, dass wir sagen, wir müssen auf Teufel komm raus reduzieren. Warum muss die Haselnussmayonnaise dazu? Lass uns am Ende nur die Schwarzwurzel hinlegen. Ich finde, dass wir natürlich schon mit dieser Konzeption, die wir haben im Fine Dining Restaurant, den Anspruch haben, dass wir den Gästen ein für uns außergewöhnliches Gericht präsentieren.
Ja.
So gut, maximal gut, wie wir es eben können. Das ist für uns immer der Anspruch.
Mhm. Und was ist so ein Kindheitsgericht für dich? Weil da wollte ich eigentlich erst hin, aber ich finde es schön, dass wir an dem Saibling vorbeigegangen sind. Und ich habe ihn jetzt nämlich, ich habe ihn jetzt fast auf der Zunge.
Ein Kindheitsgericht?
Ja, wenn du sagst, oh, das ist so, dieser Geruch, wenn ich das rieche, dann.
ein Kindheitsgericht, also Pasta Bolognese.
Ja.
Wobei das in meiner Kindheit ganz anders gemacht wurde, wie wir das heute machen. Aber Pasta Bolognese war immer so als Kind schon.
Ging immer, ne?
Ja, ja, das ging immer.
Ach, guck mal, ich hätte jetzt irgendwie Franken, hätte ich was ganz Traditionelles, so ein ganz traditionelles Gericht.
Rindfleisch mit Meerrettichsoße.
Sowas.
Das ist mit Sicherheit ein Gericht, was in meiner Kindheit eine riesen Rolle gespielt hat. Aber
diese Bolognese ist allgegenwärtig.
Ja,
ne?
Ja.
Wie macht ihr die heute?
Ja, ich mache das wie ein Ragout.
Ja, ja.
Zwei Drittel geschmort oder geschmort / Zunge, Kalbszunge, ein Drittel gemischtes Hack und dann sehr wenig Tomate, mehr Rinderfond.
Ja, darfst du ja eigentlich, nimmst du ja auch eigentlich nur Tomatenmark bei dem Original Bologneser Rezept, ne?
Naja, es gibt 100 verschiedene einzige Originale.
Nee. Sie haben es gerade abgewandelt. Das Originalrezept wurde jetzt gerade nach 15 Jahren, 20 Jahren nochmal wieder angepasst.
Gibt es wirklich einen?
Ja, es gibt dieses eine Verbriefte, das im Rathaus liegt.
Okay.
Ja gut, wir kochen das eh alle anders. Aber es gibt
Huhn drin, oder?
Darf. Muss nicht, darf. Ja, ich schick's dir.
Schick's mir gerne.
Ich habe es nämlich gerade jetzt vor 2 Wochen gelesen, habe ich nämlich nur das Original gelesen, also was auf jeden Fall drin sein muss. Da habe ich gedacht, nee, das reicht ja nicht. Und dann noch, was alles darf. Und da ist natürlich richtig was drin. Also da kannst du alles verarbeiten, ja. Ne? Das ist aber Schlachthofsreste-Rampe, wollte ich gerade sagen. Aber gut, für mich ist die Idee.
Für mich ist in der Tat wichtig dabei, dass das Ganze nicht zu tomatenlastig ist.
Ja.
Das mag ich eigentlich am liebsten so.
Hat man eigentlich gerochen, als ihr hier reingekommen sind, dass hier Gulasch gekocht wird?
Ja.
Konntest du das sofort identifizieren?
Ich habe, es roch für mich nicht wie ein Ragout.
Nee.
Und sagen wir so, ich konnte es schon identifizieren, weil ich hasse Paprika im Essen.
Ehrlich?
Ja. Es gibt für mich, ich habe es erst zu Mirko gesagt, die Paprika ist für mich etwas, was ich nicht verstehe, weil ich esse sehr gerne roh.
Guck mal, bei mir ist das komplett andersrum.
Roh, aber nichts dazu.
Roh, ich kriege die roh nicht runter. Ich kriege die eigentlich nur so wie im Gulasch verkocht hin.
Aber ich hasse dieses aufdringliche Scheiß Pyrazin, dieses Paprika und noch Schlimmes von der Grünen.
Also kann ich nicht sagen, Christian, nächstes Mal treffen wir uns zu einer schönen Paprikaschote, gefüllten Paprikaschote.
Das geht schon wieder. Würde schon gehen, aber nicht in einem soßigen Gericht.
Okay, dann.
Möglicherweise, aber Gulasch ist auch so ein Gericht, was ich überhaupt nicht leiden kann. Das ist das einzige Gericht, das ich nicht mag.
Ja?
Ja.
Guck mal, da hast du mir die Frage jetzt schon vorweggenommen.
Das einzige Gericht, was ich eigentlich nicht mag, wenn ich mir das überlege, was natürlich vielleicht auch ein bisschen zu tun hat mit Zelllager im zarten Alter von 9 oder irgend sowas oder 10. Da waren wir mal auf dem Zelllager und da gab es ein ganz widerliches Gulasch mit verkochten Nudeln. Da hat damals die evangelische Kirche mal gezeigt, was er alles kann. Und da war ich damals quasi als Kind Insasse. Und das war das widerlichste Gericht, das ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und dieser Geschmack ist mir wahrscheinlich hängen geblieben.
Ich bin bei dir, die Paprika kann fies rüberkommen.
Ja, ja.
Die kann ganz fies sein.
Ja.
Aber hier unsere nicht. Aber
bei euch ist das mit Sicherheit anders.
Tut mir leid, dass dich dieser Geruch da dir begrüßt hat.
Nein, das ist so schlimm ist es nicht.
Gibt es noch was du nicht essen würdest? Oder also
ich würde, wenn mir jemand einen Gulasch hinstellt und sagt, probier das mal und es ist gut gemacht.
Aber weil du ein höflicher Mensch bist.
Nee, weil es jetzt nicht so schlimm ist.
Höflich bist du aber auch. Oder nicht?
Ja, aber in dem Fall ist es einfach so, ich verstehe das auch nicht, wenn jemand bei einem Teller, auf dem 45 Gramm Essen liegen, anfängt irgendwie einen Haselnusskern rauszusortieren, weil er Haselnuss nicht mag. Oder irgendeinen Schmarrn. Wie ich sage, ey, du bist erwachsen. Reiß dich mal zusammen.
Habt ihr das viel bei euch im Restaurant?
Bei uns eigentlich nicht.
Nee?
Nee. Es kommt daher, wir haben ein Menü und man kann nicht wählen und man weiß davor nicht, was es gibt. in dem Sinne. Man kann es mittlerweile auf der Website nachschauen. Es gibt dann ab und zu mal Gäste, die sagen, können wir es auch vegetarisch haben? Dann sagen wir ja, aber nicht aus dem bestehenden Restaurant, weil wir kein vegetarisches Sterne-Restaurant sind. Ja. Ganz einfach.
Konsequent. Ich sag,
das geht nicht, weil dann müsste das vegetarische Menü ein sternefähiges vegetarisches Menü sein. Also sage ich, wir machen euch was Vegetarisches, von mir aus auch in neuen Gängen, aber verwechsel das nicht. Es ist nicht so ausgefeilt. Vegan genauso. Genauso wie eben beschrieben. Eben nicht Michelin-fähig, sage ich mal. Aber was wir nicht machen, ist, dass wir vegetarisch oder vegan für Nicht-Vegetarier oder Nicht-Veganer kochen. Ab dem Zeitpunkt, wo mir jemand sagt, beim Dessert wäre es nicht so wichtig, muss er es ganz essen. Weil da ist der Aufwand in der Küche zu groß. Ja, und wir sind kein veganes Restaurant, wo man mal ausprobiert, wie vegan ist, sondern wir nehmen gerne Rücksicht auf Leute, die diese, die sich das als Dogma vorgeschrieben haben, dass die dann auch zu uns ins Restaurant können, aber nicht anders.
Wie groß ist das Team im Restaurant bei euch?
Momentan sind wir Mirko, Mathis und ich in der Küche. Und dann im Service haben wir immer so Olli, Maria und Konstantin sind die Restaurantleiter Sommeliers, die sich abwechselnd. Leon und Lea, unsere beiden Großen, sind auch schon immer mit dabei. So, sagen wir mal, dreimal, viermal im Monat. Vier Service im Monat.
Das heißt, die nächste Generation wird schon eingeführt.
Das zum einen. Auf der anderen Seite ist es auch einfach so, die haben auf diese Weise die Möglichkeit, erstens, dass sie mit Gästen kommunizieren lernen, ohne dass sie sich darüber Gedanken machen müssen. Es hilft ihnen in der Schule bei Referaten, bei Vorträgen. Und es hilft ihnen vor allem, dass die kennen bereits die komplette Produktpalette, ohne sie auswendig lernen zu müssen, weil sie jetzt schon wissen, was der Unterschied zwischen einem Fettfisch ist, einem Salmoniden oder einem weißfleischigen Meerfisch oder was auch immer und welche Gemüsesorten es gibt, wie man sie blanchiert.
Ja, aber dann ist es ein überschaubares Team, das ihr habt.
Ja, so, absolut. Ja, ja. Und das ist im Fine Dining und in der Hochzeitslocation, weswegen wir auch in der glücklichen Situation waren, dann die Küchen trennen zu können. Die waren nämlich, sonst war es eine Küche. Das war aber von den Laufwegen sehr weit. Wir haben dann erst wegen diesem Anspruch auch in diese Richtung gehen zu wollen, haben wir dann die Küche vom Fine Dining getrennt von der Hochzeitsküche. Und da ist vor, ich glaube, mittlerweile 3 Jahren dann mein Sandkastenfreund, der Frank, mit ins Team gekommen, der aus München wieder zurück nach Auernhofen gekommen ist. Und so war das eine glückliche Fügung, dass er einen Job gesucht hat und ich gerade jemanden neu in der Küche. Und mittlerweile ist er da der Head of Hochzeit, nennen wir ihn immer. Er leitet es super. Und hat da ein richtig tolles Team mit sich zusammengestellt, mit denen er da diese 50, 60 Hochzeiten macht, dass wir uns vorne im Fine Dining dann darauf konzentrieren können.
Ja gut, das muss ja auch alles sitzen. Ne? Achso, ich wollte eben noch wissen, ob es irgendwas gibt bei dir, was du überhaupt nicht verarbeiten würdest in der Küche.
Tofu. Halloumi.
Ja.
Ich sehe auch bei mir in der Küche keinen Sinn von diesem plant-based Hackfleisch und diese Sachen und dieses 3D-Drucker-Steaks, weil ich sage, wenn jemand den Geschmack von Fleisch will, dann kann er diese 50, 60 Gramm Fleisch, die wir im Fine Dining im Hauptgang servieren, und das ist eh keine fleischlastige Küche, sondern sehr Fisch- und sehr gemüselastig, die kann er guten Gewissens essen, weil das sind alles keine totgeprügelten 3 € das Kilo Tiere. Da sehe ich keinen Sinn, wenn er den Geschmack von Fleisch nicht mag, braucht er auch keine Ersatzprodukte. Ich habe beim Thema Currywurst habe ich schon mal verschiedene Sachen probiert, wo ich sage, ab dem Zeitpunkt, wo das aus Getreide genauso schmeckt wie aus Fleisch und es irgendeinen Mehrwert für die Umwelt bringt, habe ich kein Problem damit, wenn das aus Getreide ist oder sonst was. Das ist mir dann egal. Aber in meiner Küche, im Fine Dining Restaurant oder auf der Hochzeit, also diese Ersatzprodukte, sehe ich keinen Sinn drin. Es ist einfach Eiweißgummi.
Verstehe ich. Weil das ist ja auch stark verarbeitetes Lebensmittel. Ja,
Ganzen Sojaprodukte.
Und die ganzen Zusatzprodukte, die ganzen Zusatzstoffe, die ganzen Geschmacksträger, die da drin sind.
Ich meine, wenn wir machen ja auch vegane und vegetarische Hochzeiten, also vegetarisch viel, vegan ab und zu. Mhm. Und wir machen mittlerweile, also irgendwann hat der Frank mal zu mir gesagt, weißt du was, wir machen diese Aioli jetzt nur noch aus dieser Sojamilch, weil da ist dermaßen viel Stabilisator drin, da brauchst du kein Ei, da mixst du Öl rein, da hast du eine bombenfeste Aioli und die wird dir nicht schlecht, ja. Ist so.
Ja, ja, ist so, ne? Was ist denn das nächste Restaurant, das du jetzt mal außer deinem sehen wirst? Oder welches möchtest du unbedingt sehen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, da will ich unbedingt mal hin?
Also heute Abend stand ich schon mal auf der Warteliste vom Kevin Fehling.
Heute
aber
Abend?
Ja, aber die hatten keinen Platz.
Das heißt dann beim nächsten Mal?
Beim nächsten Mal Hamburg will ich das auf jeden Fall
ja.
mal machen, das will ich mir anschauen. Hier in Hamburg will ich mir auf jeden Fall auch mal die Küche vom Herlin angucken, da war ich auch noch nie essen.
Auf jeden Fall.
Die sind sehr toll, ja, ja. Das will ich mir mal angucken. Ansonsten.
International?
International. Ich war schon. Der Alchemist hat mich mal interessiert.
Mhm.
Oder dieses Jordner.
Ja.
Aber wir sind mittlerweile zu viel beruflich eingebunden, als dass wir eben mal schnell irgendwo, wie wir das früher noch gemacht haben, mal irgendwo hingehen und schauen uns verschiedene Restaurants an. Das machen wir schon auch noch, aber
nicht mehr in der Taktung.
Es ist weniger geworden.
Ja, 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 ja,
es ist weniger geworden. Wir fliegen nächste Woche nach Edinburgh.
Wow, schön.
Meine Frau und ich allerdings nicht zur Kulinarik, sondern eher mal so 3 Tage uns das angucken.
Gut, da gibt es auch was zu essen.
Ja, ja, sicher. Und mittlerweile schauen wir uns, wir waren erst in Istanbul und da haben uns am meisten die Küchen beeindruckt. Eher so eben nicht diese Fine Dining Küche, sondern eher so die Locals.
Ja, ich mache das auch sehr gerne, dass ich gerne mir die traditionelle Küche erstmal angucke, weil das sind doch tolle Zubereitungsarten teilweise, sehr einfach, aber unfassbar schmackhaft. Und ich finde, dass wenn Gerichte so über Jahrzehnte, Jahrhunderte weitergetragen werden, dann haben die irgendwas. Dann muss man denen auch Rechnung tragen.
Ja klar, und vor allem, wenn du dann analysierst, wie der Döner entstanden ist.
Ja.
Ja, ich bin ein großer Döner-Fan.
Ja.
Wenn das gut gemacht ist, finde ich das eine perfekte Kombination. Wir waren in Istanbul in einem kleinen türkischen Restaurant und dann haben die in so einer Tonschale haben die das serviert. Da war Fleisch, da war so ein gestockter Rahm.
Mhm.
Da waren Peperoni drin. Ich weiß gar nicht, ob Salat drin war, kann ich mir nicht mehr erinnern. Unten drin war aber das Brot. Das heißt, alles, was an Soße und Fett weggelaufen ist, hat dieses Fladenbrot unten drin. Und das haben die gratiniert, das Ganze in einem heißen Ofen, sodass dieser Rahm, das war wie so ein, wie so von der Konsistenz ein bisschen fetter als Ricotta vielleicht, so in diese Richtung, dass es gestockt ist. Und das war total interessant, weil am Ende des Tages ist dann der Berliner Döner mit diesem Fladenbrot vermutlich deshalb erfunden worden, weil du diese 400 Grad heiße Tonschale halt niemand mitgeben kannst.
Wahrscheinlich, ja, ja. Ich meine, was bleibt mir übrig zu sagen? Ich freue mich. Danke erstmal für den Besuch und ich freue mich, dich bald mal besuchen zu dürfen.
Unbedingt.
Und vorbei. Wann habt ihr, also sonntags nie, habe ich gehört?
Sonntags nie. Wir haben Mittwoch bis Samstag.
Ja.
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag immer ab 18 Uhr. Und Samstagmittag auch um 11:30 Uhr kann man aber nur per E-Mail reservieren. Das heißt, alles andere geht über unsere Website, über Open Table.
Ja.
Und da kann man ganz einfach buchen.
Aber ich darf auch anrufen, ne?
Ich? Ja, du hast ja meine Handynummer.
Ja, ein Glück. So, und Wein kann man natürlich auch online bei euch bestellen und natürlich auch, ihr seid ja gut distribuiert.
Du kannst alles, was dich interessiert, bei uns über stahlwein.de erfahren oder auf Instagram christianl.stahl, christianl.stahl ist mein Hauptaccount, da unbedingt drauf gucken, folgen und dann freuen wir uns, wenn wir besucht werden.
Findet ihr alles nochmal in den Shownotes, ne? Aber nicht alle auf einmal kommen. Ihr habt gehört, nur 12 Zimmer.
16
Zimmer. Und wie viel Plätze habt ihr im Restaurant?
27 maximal.
Ach, da können wir doch mit dem Bus kommen. Also, wir machen mal eine kleine Reisegruppe. Wir stellen mal eine kleine Foodtalker-Reisegruppe zusammen. Christian Stahl, herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Aber jetzt können wir mal ein Schlückchen trinken gleich.
Jetzt trinken wir einen Schluck.
Ja, jetzt trinken wir ein Schlückchen. Prost, cheers. Und ein Döner, nee, oder ein Fischbrötchen. Ja, wir überlegen uns das noch. So, und das war's mit dem Foodtalker für dieses Jahr 2024. Ich freue mich, dass du diese Episode und hoffentlich auch ganz viele andere Foodtalker-Episoden gehört hast und wünsche dir und deiner Familie alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2025 und freue mich natürlich auch, wenn du den Foodtalker Vinyl und Wein oder auch den Algentalk demnächst mal wieder hörst. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, den ich moderiere, und da geht es um das Thema Algen, das Superfood aus dem Meer. Und dort spreche ich mit Meeresbiologen, mit Algenfarmern und natürlich auch mit Köchen, die verraten, was Algen so besonders macht, wie sie angebaut und verarbeitet werden und welche köstlichen Gerichte man daraus zaubern kann. Solltet ihr unbedingt mal reinhören. Ich finde das Thema Algen höchst spannend und so sind auch meine Gesprächspartner. Algentalk. Hört mal rein.